Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, ich fange mal ganz ungewöhnlich an. Guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich. Überrasch mich doch nicht so.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Was für eine Woche.
Zum Aufnahmezeitpunkt ist der FC Bayern München absoluter Top-Favorit auf die Club-WM.
Oh Gott. Ja, ich guckte ganz kurz rein und wusste dann, warum ich ganz schnell wieder rausgucke.
Ich darf nur kurz darauf hinweisen, alle, die es jetzt hören, wissen es wahrscheinlich nicht. Der SC Magdeburg hat die Handball-Champions League gewonnen.
Das war mit dann ehrlich gesagt mein Speech, darauf ging ich
ja,
dann.
Ja, mit einem sehr überzeugenden, wirklich großartig gespielten, 4, 5, 6 Tore Erfolg gegen die Füchse Berlin. Ein deutsches Champions League-Finale.
Ja, und auch Tatsache von der Spielanlage so satt. Also
ja, ich glaube 4 deutsche Europapokalgewinner in diesem Jahr. Mhm. Also die Frauen, glaube ich, die vom Thüringer HC haben die Europa League gewonnen. Ich glaube, Flensburg hat die Europa League der Männer und gewonnen. Jetzt? Champions League weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube 4 internationale Knallererfolge.
Ja.
Und trotzdem musste man es bei The Zone ganz weit unten suchen, weil oben ging es ja um Al Ahly und Auckland City.
Genau. Ja. Auch, aber Al Ahly, da mache ich noch mal was zu. Das ist durchaus ein Verein, dem mein Herz gehört.
Apropos Ahly, ich war ja in Croke Park und Ahly hat da mal einen Kampf gemacht. Okay. Und es gibt einen Zugang, den er lang gegangen ist, und das ist The Ahly Gate.
Ah, okay.
Glaube ich, Alligator, keine Ahnung.
Ja. Auch dazu kann man noch mal was machen. Rumble in the Jungle, Ahly Boumaye.
Zaire.
In Zaire, genau. Damals noch Zaire.
Kinshasa, oder?
Kinshasa, ja. Mitten in der Nacht und wegen der Übertragungszeiten in die USA. Und das war ein bisschen blöd, weil das in der Regenzeit war. Und die mussten sich richtig beeilen. Das war im Stadion. Und es war Tatsache so irgendwie 10 Minuten nach dem letzten Gong fing es an, und wenn es dann regnet, regnet es. Also das wäre das sichere Ende dieses Millionenprojekt gewesen, was Mobutu Sese Seko, wir sprachen schon über den großartigen Namen.
Da ist er wieder, ja.
Ja, für ein Schweinegeld eingekauft hatte. Don King hat das damals gemacht.
Und es hat geholfen, dass ich es auch noch kenne. Und ich weiß, dass mein Vater dafür aufgestanden ist. Also es sind so ein paar Ereignisse, wo ich mich heute fragen würde, für was würde ich eigentlich nachts noch aufstehen, um das mir im Fernsehen anzugucken?
Ja.
Wahrscheinlich nichts. Also Mondlandung, dann Rumble in the Jungle, dann irgendwie noch Henry Maske.
Ja, sowas war da noch. Also bei Boxern ist das bei mir naturgemäß ein bisschen früher. Das
Max Schmeling.
Max Schmeling, genau. Madison Square Garden gegen Joe Louis.
Ja. Hat Genscher neue Ohren?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, wer es fragt, weil ich es ja sehe.
Ja. Die Bildzeitung am 25. Mai 1990. Schönheitschirurg sorgt für Wirbel. Und es gibt dann 2 Bilder, wo ich mal sagen würde, kann schon sein. Aber da habe ich den darunter stehenden Text nicht gelesen, denn eine weitere Überschrift hat mich abgelenkt.
Ja.
Experten streiten sich, wo steckt der Penis von Napoleon? Um die Männlichkeit Napoleons ist ein heftiger Expertenstreit ausgebrochen. Es geht um die Frage, wo steckt der Penis des Ex-Kaisers? Die Journalistin Linda Grant. Nach dem Tod des Ex-Kaisers im Mai 1821 wurde sein Glied von einem britischen Arzt abgeschnitten, dann in Formalin eingelegt, später versteigert. Historiker Theo Aronson: Unsinn, das Glied blieb immer dran. Weiter möchte ich nicht lesen, weil es eigentlich ganz gut. Ich lasse es mal offen.
Ja, aber das ist eben so, dass, da müssen wir uns wirklich besser absprechen, weil diese Nachricht...
Ich muss doch weiter lesen.
Ah ja, doch.
Das berühmte Auktionshaus Christie's gibt Linda Grant recht. 1969 sei ein kleiner vertrockneter Gegenstand versteigert worden. Das Anhängsel des französischen Kaisers.
Muss ja so sein. Das kann ja nichts anderes sein. Na, aber das ist eben genau das Problem. Wenn du mit solchen Knallern einsteigst, Das hängt dann ja wie eine Glocke über dieser Folge. Was wollen wir jetzt noch machen?
Das stimmt. Mach's gut, Hinrich.
Lass uns trotzdem irgendwie uns durchkämpfen.
Ja, okay.
Ja. Was hast du noch Schönes?
Wir wollten ja letztes Mal schon eigentlich über Friseursalonnamen sprechen.
Ja.
Und ich weiß, es ist ein verblassendes Hobby von dir.
Ja.
Aber mir fiel halt noch was am Wegesrand auf und was möchte ich gerne einreichen. Hm. Zumal mir enge Familienmitglieder, nachdem ich das mitteilte, sagte, warte, ich komme gleich drauf. Ich habe auch letztens was gesehen und schickten mir danach noch was. Und ich sag's gleich vorweg, das Zweite, was mir zugetragen wurde, ist Come In.
Ja.
Ja. Was sind denn deine Klassiker, damit ich meine, wie ich finde, absolute legendäre Nummer 1 mitteilen
ja,
kann?
Ja, also es ist grundsätzlich so, dass das nicht von mir kommt, sondern das hat sich irgendwann mal die Titanic ausgedacht, also das Magazin, nicht das Schiff. Da gibt es am Anfang, die ersten zwei Seiten sind sowieso immer die besten. Nämlich, da gibt es eine schöne Rubrik Briefe an die Leser. Mhm. Da werden also prominente, angenommene Leserinnen und Leser anständig beschimpft. Und dann hatten sie auch noch andere verschiedenste schöne Rubriken da drin, immer in so kleinen Kästen. Und eine Rubrik war zum Beispiel die Liste der ekligen Wörter. Da wurde immer ein ekliges Wort vorgestellt. Und stimmt, die waren auch eklig. Eine weitere war eben lustige Friseurnamen.
Okay.
Und da ist das mal gekommen. Es gibt so ein paar echte Klassiker, die es so einigermaßen Berühmtheit gebracht haben. Alibaba.
Mhm.
Bahamas. Mhm. Ne? Auch schön Schicksal.
Oh.
Nee. Also da gibt es viel Schönes schriftlich, ne? Muss man sich das jetzt vorstellen? Free Sir.
Oh.
In Hamburg gibt es einen Menschen, einen Friseur namens Holz und deswegen heißt der Laden Holzköpfe.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wen er beschimpft, seine Mitarbeitenden oder die Kunden.
Hm.
Ja. Harakuda ist auch noch.
No? Harakuda ist
ja.
Gut.
Ja. Ja. Und dann gab es in München, ich habe gegoogelt, weil der mir in meinem allerersten Berufsleben über den Weg gelaufen ist und ich mit dem zu tun hatte. Ich will jetzt einen Klarnamen nicht nennen, weil es bis heute echt so ist, dass du denkst, Alter. Der hatte eben einen Friseursalon oder mehrere immer mit seinem Namen und darunter den Namen, den er sich eigentlich ausgedacht hatte, nämlich Kaiserschnitt.
Wow.
Ja.
Das ist falsch aus ganz vielen Ebenen.
Unfassbar. Aber mein sprachlich Liebsten,
ja,
ist ein Friseur namens His and Her, Herr. Weil ich mich immer gefragt habe, wie sich der Azubi am Telefon meldet. His and Her.
Das musst du üben. Ja. His and Her, Herr. Oh, nicht so gut.
Nee. Was hast du denn Schönes?
Im Bremer Umland gibt es einen Friseursalon,
ja,
der firmiert unter dem Namen Halunke.
Oh.
Und das fand ich ganz gut. Da habe ich gesagt, gut, alles klar, schön gemacht.
Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum. Und diese Friseurnamen, das gibt es ja seit einiger Zeit. Man macht sich eben darüber lustig. Aber Halunke, du weißt, wo der Laden ist. Also das funktioniert.
Genau.
Ja, das gibt es, wie ich festgestellt habe, auch bei anderen Sachen. Also mir sind in letzter Zeit unglaublich lustige Fahrschulnamen über den Weg gelaufen. Aber die werde ich noch sammeln. Ich sag nur mal, ja. Nur zwei, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Fährschule, die Fahrschule Fährschule.
Mhm.
Mhm. Ja, aber alles mit Fair ist Verständnis, war mal eine Kampagne von der Polizei. Aber jetzt ist wohl eine Kette. Es gibt einen, der heißt Infinity. Und ich weiß gar nicht so genau, was...
And beyond.
Was will er uns damit sagen? Wie lange es dauert?
Ist unendlich
die
teuer.
Die Kosten.
Unendlich teuer. Ja, das war ja, früher war das ja noch so, der Kostenführerschein 500 Mack.
Ja.
Und heute? Ja, ich glaube heute so.
Ich kann es dir sagen.
Ja, du weißt es genauer, ja.
Naja.
4.000?
Nee, so schlimm ist nicht. Also man muss dazu sagen, es gibt ein hartes Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Und es kommt natürlich wahnsinnig drauf an, wie schnell du bist. Aber ich sag mal, jenseits der 3 sollte man in Ballungsräumen schon einplanen.
Bei mir war das ja auf dem Dorf so, man stieg das erste Mal ins Fahrschulauto. Der Fahrschullehrer drehte sich um und sagte, und? Kannst du fahren?
Ja.
Na.
Das war bei mir nicht so. Aber ich möchte das Ganze, weil du mich ja, du hattest mich ein bisschen geteasert mit diesem Fahrschulnamen. Ne? Wir hatten das ja schon beim letzten Mal. Und mir ist unterwegs ein würdiges Nachfolgeprojekt dann aufgegangen. Hashtag Camper-Tattoos.
Oh. Oh, das ist aber gleich mit körperlichen Schmerzen verbunden, finde ich.
Ganz schlimme Sachen.
Mhm.
Ganz schlimme Sachen. Und seitdem, ich war viel auf der Autobahn und seitdem habe ich viel mitgeschrieben.
Wir sollten das vielleicht nach den Sommerferien machen, weil dann habe ich auch genug Gelegenheit gehabt, weil ich reise durch Camperland.
Ah, verstehe ich. Dann lasse ich meine Liste jetzt zu.
Ja, oder wir machen sie jetzt. Ich kann nur leider nichts beisteuern.
Nee, ist ja gut. Ad hoc. Ist ja gut. Ich mache dann vielleicht einfach nur drei Highlights. Ich sag mal so, ein peinlich, ein eklig und jetzt kannst du dir noch einen aussuchen.
Einen politischen.
Oh, den habe ich leider nicht. Den gibt's leider nicht. Okay, also ganz schlimm sind ja Wandtattoos grundsätzlich.
Espresso,
genau. Aber auch Karpfendiät.
Ja.
Und dazu jetzt die Variante Kempe Diem.
Oh. Unangenehm.
Das ist ganz unangenehm, ja. Was man leider häufig sieht, ist Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.
Den finde ich witzig.
Ja?
Den finde ich, ja.
Na gut.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Okay, nee, alles gut. Ich plotte
das
in
ist,
dir.
Es ist, doch, das ist so ein bisschen witzig.
Ja, okay, dann zum Abschluss noch einen ekligen.
Okay, bitte.
Weil ich mir immer vorstelle, ich bin ein visuell veranlagter Mensch, ich stelle mir immer vor, wer hinter dem Lenkrad sitzt.
Mhm.
Und ich gucke auch gerne rein.
Ja, muss. Wenn das ist immer sehr weit hinten, weil das ja irgendwie sehr,
ja,
sehr tiefes Dashboard. Ne?
Ja, bei Wohnwagen ist es einfacher.
Ja.
Okay, in dem Fall, es passte alles. Wenn der Wohnwagen wackelt, muss es kein Sturm sein.
Herrgott, nochmal.
Das ist echt eklig.
Das ist echt.
Weil man sich vorstellt, was für Menschen da drin sitzen.
Ja, das ist so. Ja, ist doch schön, wenn man das auch noch nach außen tragen kann. Muss man ja auch, glaube ich, ein bisschen als Camper. Ne? Wir legen uns hier mit einer relativ großen Bevölkerungsgruppe an.
Ja, die weiße Wand ist seit Corona.
Ja. Ich habe da wenig Verständnis für dieses sardinenhafte Nebeneinanderstehen.
Ja.
Was ich aber total geil finde, sind diese umgebauten Unimogs, die durch die Wüste fahren.
Ja, sicher.
Was also, am Ende des Tages genau das gleiche ist. Campen auf dem Wasser gibt es auch in jedem Hafen. Das ist, jedes Segelboot ist Campen auf dem Wasser.
Na. Jedes Motorboot. Denn die heißen bei Seglern Aquacamper.
Ja, aber wenn du auf dem Segelboot bist und
als das Kennzeichen hinten ADAC Recklinghausen. Ist so.
Okay, gut. Ich merke schon. Ja. Naja, gut. Ja, danke, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast und ich werde auf Wohnmobile. Und hast du einen Unterschied gemerkt im Niveau zwischen Wohnmobil und Wohnwagen?
Ja. Das ist ein anderes Publikum.
Gerne?
Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, diese Wohnmobile sind insofern ja nochmal härter drauf, weil die eine sehr viel größere Fläche haben. Die Wohnwagen haben ja hinten ein großes Fenster und die Wohnmobile haben ja da auch irgendwie ein Fenster, aber
vor allem viel Platz für Sprüche,
genau,
großflächige, genau. Tattoos.
Ja. Ute und Heinz und Jück.
Ja, der Dackel.
Oh.
Ja. Allgemein Hunde-Aufkleber auf Autos ist ein Thema.
Ja.
Wenn der Collie dich angrinst.
Ja.
Oder irgendein Colli und dann gibt's den Colli schon gar nicht mehr, sondern ist jetzt der Raucherdackel.
Das Thema Hunde machen wir irgendwann auch nochmal auf sehr kontrovers, wie ich feststelle, wie ich vermute. Ich bin gerne bei dem Thema Hundefahrradanhänger. Mhm. Ist auch
Fahrradanhänger geht noch?
Schwierig.
Geht noch? Hundewagen.
Oh, Kinderwagen, Schieben. Kinderhundewagen. Eieieiei. Mhm. Sieht man immer mehr.
Ist so. Die armen Tiere, die können nicht laufen.
Das auch, aber
Fridolin hat's an der Pfote.
Ja, aber auch wenn du noch mal das ganz schlechte Klischee bedienen willst, sind diese Hunde Kinderersatz. Und dann kommt dir jemand entgegen.
Nein, das glaube ich
nicht. Glaube ich auch nicht.
Nein.
Nein. Das wollen wir auch nicht aufmachen. Das ist ja vielleicht auch beleidigend, zu nahe tretend, wie auch immer. Übergriffig. Das alles wollen wir nicht.
Nein, das wollen wir nicht. Scheiß Hunde-Kinderwagen.
So, und jetzt Geschäftsidee. Mhm. Wir können alle mitnehmen, ich werde sie nicht weiterverfolgen. Aufkleber für also Hundewagen-Tattoos.
So, das ist eine Riesenlücke.
Oder?
Und da ist eine unfassbare Bereitschaft, Geld auszugeben. Gibt ja auch
Kooperation mit Fressnapf.
Ja, es gibt in so kleinen Städten ja häufig auch mal so Hundeläden, so Hunde-Accessoire-Läden. Mhm. Ist ja Wahnsinn, was da rausgetragen wird und was das auch kostet. Und so Napf und so, Hauptsache alle haben es gut. Es ist, glaube ich, echt ein gutes Geschäft. Ich meine, Fressnapf, der Magger ist, glaube ich, Milliardär. Weil.
Ja, ja. Also, die Schlagersängerin Michelle, ich finde Michelle.
Das sieht mit dem Reim, ne?
Genau. Da lief die Karriere zwischenzeitlich nicht so pricky und dann hat sie einen Hundefriseursalon aufgemacht.
Mhm. Es gibt ja Hunde, denen muss man regelmäßig den Arsch freischneiden, sonst wird es echt anstrengend. Aber das weiß man eigentlich bei der Auswahl des Hundes schon.
Ich würde das nicht wissen, aber deswegen wähle ich auch keine Hunde aus.
Ja. Du, lass uns das mal zumachen.
Das machen wir zu.
Hast du denn uns was mitgebracht? Ja.
Die kleinen Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens.
Ja, die drei kleinen. Mhm. Die erste Nachricht ist, gute Nachricht im Übrigen, ich bin fußballfrei, wollte ich nur gesagt haben. Auch bei den drei.
Die Einschaltzahlen schnell nach oben.
Ja. Vor allen Dingen bleiben die
Push-Nachricht
Leute
bei Bild.de.
Dann, ja. Ja. Der Spiegel meldet, Riesennachricht, ChatGPT verliert im Schach gegen Atari 2600.
Okay.
Atari 2600 ist von 1977. Und die Nachricht lautet, ne, dass die Technik von 1977 schlauer ist als ChatGPT. Das wollen sie uns ja sagen.
Ja. Aber sind das nicht andere Ansätze?
Hörst du mal bitte auf damit.
Okay. Entschuldigung.
Das war doch eine Spitzenüberschrift.
Nee, war gut.
Nee, und das ist genau so. Das ist einfach so, hä? Ja. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine ist eine Maschine, die auf mathematisch-statistische, weiß ich was, Prozesse ausgerichtet ist und deswegen logisch Schachzüge vorhersagen kann. Ja. Und das andere ist so, als würdest du einen Schachspieler fragen, was sein nächster Zug ist. Nee,
ganz
ist.
Viele Schachspieler.
Ja, fragen. So. Ja. Aber das ist etwas ganz anderes. Das ist eine langkettige, textbasierte Suche und aber
das hat der Spiegel gemacht?
Ja, große Überschrift.
Früher war das eine andere Zeitung, jetzt macht
ja,
das der Spiegel
aber
mittlerweile.
Ja, ich war auch so am Anfang, oh, das, darauf zielt es ja.
Ja.
Dass man, oh, wie blöd ist denn ChatGPT? Ja, alles
scheiße, 50 Jahre alte Technik.
So, und dann stellt man fest, nee, alles irgendwie, da hätte man auch, ich bin sicher, der Redakteur hat ja da bis zu 10 Minuten dran geschrieben, in den 10 Minuten hätte er es
jetzt nicht Atarien können, sondern ChatGPT können.
So, genau, das wäre genau meine Frage gewesen. Wo hat er es eingegeben?
Ja, okay. Okay. Leute, passt auf beim Spiegellesen.
Das zweite ist ähnlich schön. Wir hatten das von Zeit zu Zeit ja schon mal die Städte, ne, so die freundlichsten Städte, die lebenswertesten.
Berlin.
So, Berlin als was freundlichste Stadt, irgendwie Top 5 oder so.
Auf Platz 1
ja. Natürlich. Dann las ich wiederum, dass Expats, also Menschen, die international nach umziehen, Digital Nomads, München als die unfreundlichste Stadt überhaupt bezeichnet haben. Ich kann das offen gestanden ein bisschen nachvollziehen. Der Welt finde ich nur wirklich kompletter Wahnsinn. Da wird es ganz andere geben. Mhm. Also ich,
Pyongyang.
So genau.
Weiß ich nicht, vielleicht ist das ja super da, aber.
Ja, wäre ich jetzt auch mal. Ja. Aber das ist schon eine, es gibt da eine Tendenz, ihr gegen wir. So, das ist, aber ja. So, auf jeden Fall wollte ich nur noch mal dagegen halten, was nämlich die beliebtesten Städte, nein, die Städte sind, in denen die Menschen am glücklichsten sind. So ist es. Und zum
Glücksumfragen sind immer toll.
Ne? Ich fand mein großes Glück im Zug nach Osnabrück. Also da ist, war nämlich Osnabrück war auch mal die glücklichste Stadt Deutschlands. Und zum zweiten Jahr in Folge ist die Stadt mit den glücklichsten Menschen. Ach, rate einfach mal
in frisch. In Deutschland drauf los. Oder?
Ja, ja, in Deutschland.
Rate Freiburg.
Frisch. Ja.
Hamburg? Chemnitz.
Du musst, genau, du musst ein bisschen.
Ich muss ein bisschen.
Out of the box.
Hof.
Ja, auch nicht schlecht.
Wo sind die Leute denn glücklich? Sind sie in Sachsen glücklich?
Nein.
Aber in Bayern sind sie glücklich?
Nein. Also ja.
Regensburg.
Nein, ich sag es dir.
Nee, warte, lass okay. mich mal kurz.
Also, wo du sind, musst in Norden.
Wo sind? Ich muss in Norden?
Ja, nicht in den nördlichen Teil Deutschlands.
Den nördlichen Teil Deutschlands. Da muss ich nach Münster.
Mhm. Ich ahne ja deine Gedankengänge.
Weil es schön da ist, ne? Mhm, okay, ja, Eisenhüttenstadt.
Und
Georgsmarienhütte.
Kassel. Ah. Wow. Kassel? Warst du mal in Kassel?
Ja, einmal. Lange her. Das Wetter hat nicht sein Bestes dazu beigetragen.
Die haben den Bahnhof außerhalb Kassels gelegt, damit die Leute das sich nicht angucken müssen.
Ja. Aber die sind doch Weltkultur irgendwas Erbe. Mit ihrem Herkules da.
Na, Wilhelmshöhe wahrscheinlich.
Wilhelmshöhe, ja.
Ja. Ja, ja, das ist ja auch wirklich. Das
Kassel
ist
sind die glücklichsten.
Wer hätte das gedacht, oder?
Ja, ich offenbar nicht.
Okay. Nee.
Kassel.
So, und dann ist wieder eine andere, die mitteilt, dass die Menschen in München und Berlin am zufriedensten sind. Für jetzt der Unterschied auch in der Fragestellung zwischen zufrieden und glücklich. Also, für die Menschen aus Kassel ist das eine gute Nachricht. Für alle anderen verwunderlich.
Gut. Okay.
Aber das ist vielleicht auch self-fulfilling prophecy. Vielleicht sind die Menschen aus Kassel glücklich, weil sie oben in der Statistik sind.
Ich habe mal gehört, dass die Dänen regelmäßig bei Glücksumfragen angeben, sie sind besonders glücklich, weil sie das Ranking gewinnen wollen.
So, sage ich doch. Ist das echt so? Finde ich geil. Weiß ich nicht, aber es ist eine schöne Behauptung.
Ja.
So, den dritten, den ich zu bieten habe, ist nur eine kleine Beobachtung, die ich aber wirklich merkwürdig fand. Und zwar lief mir ob eines Jahrestages, ich weiß gar nicht, Geburt oder Tod, die biografische Vorstellung von Manfred von Richthofen über den Weg.
Ist das der Pilot oder der Rennfahrer?
Ja. Nein, der Pilot.
Der Pilot.
Ja.
Gernika.
Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
Das war sein Onkel?
Das stimmt, da gab's was.
Da gab's auch einen Richthofen.
Richtig, richtig.
Deswegen fragt ihr, und es gab einen Rennfahrer.
Ja, ich bin aber bei dem sogenannten Roten Baron.
Erster Weltkrieg.
Erster Weltkrieg.
Genau, und im Zweiten gab es den Gernika, Legion Condor.
Ja,
Arsch. Okay. Und es gab noch einen Rennfahrer, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay. Na, ich meine den, der mit dieser Fokker Dreidecker in Rot angemalt, das ist ja eine interessante Geschichte, nämlich, dass man ein Flugzeug nicht tarnt, sondern das Gegenteil macht. Das ist ja so, kommt her, also zeugt von nicht zu geringem Selbstbewusstsein. Mhm. War dann ja auch so, galt im Ersten Weltkrieg als der erste sozusagen Popstar der Soldaten, so wie später dann irgendwie die Grauen Wölfe, also die U-Boot-Fahrer. 80 Abschüsse, aber wie soll ich sagen, 80-1. Denn
ja, dann musst du zu Null spielen bei sowas.
Genau.
Das ist ganz wichtig.
1918 ist er dann an der Somme abgeschossen worden und dann auch dabei getötet worden. War gar nicht so wahnsinnig hoch vom Rang her Rittmeister, aber nach eigenem Bekunden wollte er immer nur den Polymerit haben, also den höchsten Orden, den hat er gekriegt. Und so. Das ist gar nicht die Beobachtung, sondern mir fiel dabei dann ein und auf, und ich guckte mir das kurz an, dass dieser Rote Baron, der war, ja, sagen wir mal, ein überdurchschnittlich erfolgreicher Soldat. Mhm. Sagen wir, es war kein Mord, aber Totschlag. Also, ne? Hat das Handwerk des Tötens ganz gut verstanden. Mhm. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass er eine fortwährende Figur über Jahrzehnte mit eigenem Buch und eigenen weiß ich was von Charles M. Schulz bei Snoopy ist.
Echt?
Snoopy duelliert sich immer mit dem Roten Baron bis hin zu einem Buch Snoopy and the Red Baron. Das ist ein Buch, also so ein Comic zusammengefasst, thematisch zusammengefasst. Und das ist das bestverkaufteste aller Peanuts-Bücher.
Okay.
Und das ist echt bizarr. Also dann sitzt Snoopy immer mit so einer Fliegerkappe auf seiner Hundehütte. Und in seinem Kopf spielt er dann das Duell gegen den Roten Baron.
Das ist schon toll, wie viel Popkultur und Historie und was auch immer in diesen Comics drin ist.
Ja, aber was hat Herrn Schulz geritten?
Ist das dann eine Parodie da drauf? Auf Militarismus oder eine...
Also, ja, nehme ich, also Ironie oder sowas entnehme ich diesem Bildchen nicht. Habe mir dann so 2-3 angeguckt. Ja, finde ich irgendwie merkwürdig, ist das bis heute so der Rote Baron? Oder wird jemand glorifiziert?
Ist jetzt nicht schlecht konnotiert, ne? Der Rote Baron?
Nö. Überhaupt nicht.
Baron allgemein, auch Baron Münchhausen und so, das ist ja irgendwie, sonst fällen mir wenige Barone ein. Was ist ein Baron?
Ein Freiherr.
Okay.
Der heißt auch, der Titel ist nicht Baron.
Das ist so Volksmund, oder?
Ja, das ist ein Freiherr, der wird mit, Freiherren werden mit Herr Baron angesprochen.
Ach so, so rum.
Und wenn ich das so sagen darf, im Ranking nicht so geil. Hm. Also, da ist Luft nach oben.
Okay. Snoopy.
Es ist, das wollte ich nur, es ist auch nicht mehr als diese Geschichte, ich fand es trotzdem irgendwie schräg.
Darf ich nur kurz sagen, dass Wolfram Karl Ludwig Moritz Hermann Freiherr von Richthofen Stabschef der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg war und verantwortlich für den kriegsvölkerrechtswidrige Zerstörung Guernicas. Und irgendwann wurde er zum Generalfeldmarschall der Luftwaffe.
Okay, das war natürlich, wir müssen das jetzt ja nicht behandeln, aber natürlich war das ein Kriegsverbrechen, aber ohne Picasso wäre dieses Kriegsverbrechen in der ganzen Serie dieser Nummern zwischen 36 und 39, wo die Wehrmacht ja in Wirklichkeit nichts anderes gemacht haben, als mal ihre modernen Waffen zu testen.
Genau. Ja, da müsste man, also wenn, dann müsste man mal eine Geschichte über Guernica machen und über das Bild auch, was ja riesig ist.
Ja. Ja, ja.
Ja, nee, aber darum, deswegen Richthofen, und ich meine, es gäbe auch noch, wie gesagt, diesen Rennfahrer, aber das gibt mir gerade mein Recherchetalent nicht herbei.
Sein Vater, also von dem war übrigens auch schon relativ bekannt. Er war der sogenannte Flügeloffizier von Wilhelm II.
Oh.
Der Flügeloffizier ist aus ganz alter Kriegstaktik derjenige, der dem Befehlshaber auf dem Schlachtfeld über die Stellung und die Operation seiner Flügel berichtet.
Ach guck, wollen wir ernst bleiben?
Sehr gern. Ich hab noch einen lustigen und ich habe noch einen ernsten.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht dann. Ne? Dann nee, ich habe nämlich nicht weit von hier gibt es einen großen Fluss.
Mhm.
Und über diesen großen Fluss gehen diverse Brücken.
Mhm.
Und wenn man über eine Brücke bei Geesthacht
ja
über die Elbe fährt,
so glaube ich die letzte, ne? Danach kommt erstmal lange nichts bis Magdeburg.
Lauenburg kommt noch. Eisenbahnbrücke Lauenburg und Autobahnbrücke. Und dann kann sein, dass da lange nichts mehr kommt. Ja. Bolzenburg, keine Ahnung. Es handelt sich um die Elbbrücke bei Geesthacht. Und wenn man von Süden nach Norden fährt und man schaut rechts das Ufer entlang, kommt ein Knick. Man guckt da auf das Schleswig-Holsteinische. Mhm. Und dort steht ein Gebäude, ein weißer Kasten, was als KKK bekannt ist. Weißt du, was das für ein Gebäude ist?
Nein. Zu KKK fällt mir nur der Kuckucksklan ein.
Der ist es nicht. Es ist das Kernkraftwerk Krümmel.
Oh, ja, klar.
Genau. Und das ist überraschenderweise stillgelegt, beziehungsweise nicht wieder in Betrieb genommen worden nach Fukushima. Gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Mir geht es auch gar nicht so sehr um die Technik und die Störfälle und all das. Mir geht es am Ende des Tages um was ganz anderes. Stay tuned.
Ja, ich habe eine kleine leise Idee vielleicht.
Mhm. Okay. Das Kernkraftwerk befindet sich direkt an der Elbe. Das ist irgendwie günstig, weil man hat Kühlwasser und so weiter. Mhm. Genau. Der Rückbau soll 15 Jahre dauern, gehört zu Vattenfall und E.ON. Alles schön und gut. Es gab diverse Zwischenfälle. Ich kann aber nicht beurteilen, ob das viel ist oder wenig. Also meldepflichtige Ereignisse gab es in der Zeit des Betriebes 340 und die Betriebszeit, da muss ich kurz mal eben hochscrollen, war von 1984 bis eben dann 2009.
Das ist nicht sehr lang.
Ist nicht sehr lang.
Bis
2007, Achtung, ja. Es gab nämlich einen Transformatorenbrand und deswegen war es dann.
Daran erinnere ich mich. Und dann, da war das Moratorium.
Genau.
Die hatten das runtergefahren, dann kam das Moratorium und haben gesagt, dann lassen wir es. Aber das ist nur mal so, das vergessen oder wird in der Diskussion immer vergessen, wenn wir über den Preis uns unterhalten, den Strompreis. Das dauert jetzt 15 Jahre Minimum, das rückzubauen und es wird nicht ganz für Umme sein, das zu tun. Und es gab Forschungsgelder vorher und das wurde mit Steuermitteln hochgezogen. Wenn ich das alles reinrechne, hui.
Ich mag mir kein Urteil dazu. Also Harald Lesch wird's wissen.
Ja.
Obwohl der auch eine politische Agenda dahinter hat, zu sagen, das funktioniert so nicht. Offenbar haben ja unter anderem nur wenige andere Länder haben ja die Idee, aus der Atomkraft auszusteigen. Also scheint es ja ähnliche Erkenntnisse woanders nicht zu geben. Zu sagen, wir machen trotzdem weiter, die Franzosen bauen weiterhin an deren strategisch günstigen Grenzen Atomkraftwerke, die Tschechen tun das, alle tun, also viele tun das.
Ja, das sehe ich, also ohne politische Agenda, die steigen nicht aus. Das heißt, die bleiben drin. Die hatten die Kosten. Das heißt, die sind jetzt in der Phase des relativ günstigen, der Stromgewinnung.
Genau.
Das Aussteigen ist ja das Teure und die Frage des Endlagers und.
Absolut. Ja, genau. Also deswegen, da will ich gar nicht drauf rein, da bin ich auch viel zu ungebildet, was das angeht. Für mich ist eigentlich das Moratorium nach Fukushima ist für mich eigentlich so die Zeit, in der ich mich politisch angefangen habe zu interessieren. Von daher gibt es für mich kein Atomzeitalter in Deutschland, politisch. Alles gut, funktioniert ja auch so und am Ende des Tages kostet alles Geld. Ja, also jede Infrastruktur, die man reintut, kostet Geld. Wie dem auch sei, darum geht es mir gar nicht. 340 meldepflichtige Vorfälle, unter anderem so ein paar Brände und dann ist mal was ausgelaufen und mal was runtergefallen und so. Also die Liste kann man sich bei Wikipedia angucken. Ich wusste nicht, dass es ein Zwischenlager gibt, das dort, glaube ich, für 30 Jahre oder sowas eingerichtet wurde. Und da lagern 80 Castor-Behälter. Castor, zwischendurch mal, steht für Cask for Storage and Transport of Radioactive Material.
Ja.
So, Behälter zur Aufbewahrung und zum Transport radioaktiven Materials ist ein Spezialbehälter zur Lagerung eben radioaktiver Materialien und ist ein Markenname der Gesellschaft für Nuklearservice, GNS. Also wir benutzen das Synonym für diese Brennelemente-Behälter. Aber es ist Markenname, es ist wie Nike und Adidas.
Ja, sehr schöner Verweis, Nike. Denn es ist die Nike, eine römische Göttin.
Genau, deswegen heißt es Nike.
Ja, und Castor und Pollux sind Zwillinge in der griechischen Mythologie.
Ach guck, siehst du. Und Adidas?
Das ist Alfred Dassler einfach, die alte Schraubstolle.
Ja, Ja, und bei Puma hört man es ja auch raus, ne?
Ja, sicher.
Das sicher. Ja. Okay, so, dieses Kraftwerk steht da nun immer noch, wird wohl jetzt irgendwie zurückgebaut. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber man kann wohl behaupten, das Gelände ist so auf Dauer erstmal nicht für irgendwas anderes nutzbar. Nebenan ist noch sind zwei Forschungsreaktoren, die auch nicht mehr in Betrieb sind, des Helmholtz-Instituts, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, stimmt, das ist ein Riesengelände. Ja. Die Elbe so runter, die sind oben und dann geht es so den Hang runter.
Mhm. So. Dann gibt es, mir geht's ums Gelände.
Ja, ja. Ich glaube, du steuerst auf das zu, was ich vermute.
Gut, dann können wir uns ja wissend darüber unterhalten. Mhm. Es gibt den Begriff des Leukämie-Clusters Elbmarsch.
Ah, okay. Nee, ganz woanders.
Es gibt eine...
Ich bin thematisch ganz
woanders. Nee, ich komme gleich noch. Ruhig. Wir kommen gleich noch zu dem, was du, glaube ich...
Ja, dann.
Glaube ich, weißt. Damit wird eine Gegend bezeichnet, das ist so die Region um Geesthacht und in der Samtgemeinde Elbmarsch, in der zwischen 1990 und 2003 eine erhöhte Leukämierate aufgetreten ist, insbesondere auch bei Kindern. Jetzt möchte ich, das ist dieses hochpolitische Thema, ich will das nicht anfassen. Es gibt diese Studie, ich habe nicht nachgeprüft, ob die irgendwie belastbar ist oder nicht. Am Ende des Tages ist die Frage ja, warum gibt es diese erhöhte Rate an Leukämiefällen. Mhm. Es gibt mehrere Erklärungsansätze, die zumindest die Wikipedia einem auch bereithält. Und ich erinnere da auch irgendwie mal eine gewisse Berichtslage. Einmal natürlich das Kernkraftwerk Krümmel und die Geesthachter Forschungsreaktoren, die sich in dem Clustergebiet befinden. Dann andere Umweltfaktoren in dem Gebiet, demografische Faktoren, also eine Euroclust-Studie, die habe ich jetzt nicht nachverfolgt. Und eben Zufall oder bisher unbekannte Einflussfaktoren. Und das Letzte, und da möchte ich drauf hinaus, sind Rückstände der Sprengstofffabrik Krümmel.
Ja.
Das sagt dir was?
Ja.
So, lass uns mal über die Sprengstofffabrik Krümmel reden.
Ja, es war, nur ganz kurz, wo ich eigentlich war, war beim Pumpspeicherwerk, der Riesensee.
Ja, haben die da einen?
Ja.
Okay.
Das mache ich in zwei Sätzen nur ganz kurz. Ja. Die kamen auf die schlaue Idee, dass so ein Kraftwerk natürlich am besten eine Auslastung hat von 24 Stunden. Mhm. Unser Stromverbrauch ist aber nicht so. Und deswegen gibt es oberhalb von Geesthacht einen See mit mehreren Millionen Litern. Und nachts...
Rauscht es runter?
Nee, im Gegenteil. Wird es hochgepumpt. Achso,
Wasserspeicher halt.
Mhm. Und morgens, wenn alle unter die Dusche springen, werden um die Tore geöffnet und über 80, 90 Meter schießt das Wasser runter und treibt irgendwelche Turbinen an und so, ja.
Das habe ich mal verstanden, als mir das jemand erklärt hat, der sich damit so ein bisschen auskennt, dass das Energiespeichern ist ja so eine Sache. Und der höchste Wirkungsgrad wird wohl damit erreicht, dass man eben Wasser, wenn Strom da ist, den Berg hochpumpt und wenn keins da ist, das Wasser wieder runterlässt und die Turbinen eben antreibt. Der Verlust an Energie ist wohl am geringsten. Deswegen sind die Norwegen da ja auch so Fans von.
Ja, ja, okay, ja.
Also Wasserkraftwerke funktionieren wohl zu weitesten Teilen genau so und der Wirkungsgrad ist sensationell.
Ja, ja, auch so Tide, so, also Wasser hat einfach unglaublich viel Kraft.
Genau.
Klar. So, und da, das liegt halt oberhalb dieses Kernkraftwerkes und da kann man sehr nett spazieren gehen.
Ah, verstehe. Vorsicht, Obacht, könnte gefährlich sein, denn.
Ja.
Die Dynamitfabrik Krümmel.
Ja.
Wurde im Jahr 1865.
Ja, ich weiß.
Von Herrn.
Dynamit Nobel.
Exakt, von Herrn Nobel errichtet. Es war dann, also. Er hat ein bisschen was da entdeckt, er hat auf der Elbe ein bisschen rumgefummelt, insbesondere geht es um Nitroglycerin.
Genau.
Was ich immer noch so als dieses Schüttelzeugs irgendwie...
Das ist sein Trick.
Dass ich das glaube?
Nein. Nitroglycerin und Schütteln macht es wahnsinnig gefährlich. Und ohne seine Schütteln. Erfindung ist, das nämlich in so eine Wachsdings da reinzugießen und damit Dynamit herzustellen. Das waren nämlich Stangen, die Nitroglycerin drin haben, aber nicht Bumm machen, wenn man sie schüttelt.
So, das hat er auf der Elbe sich auf so einem Floß zusammengerührt.
Ja.
Warum auch immer. Und 1866 arbeiteten dort 50 Beschäftigte. Ein Monat später wurde die Anlage durch Selbstentzündung des empfindlichen Sprengstoffs teilweise zerstört. Und 66, also ein Jahr später, also im August wurde es 1866, wurde es dann wieder aufgebaut. Dadurch, das war dann der Antrieb zu sagen, wir müssen dieses Nitroglycerin irgendwie endgefährlichen und hat dann eben mit verschiedenen Beimischungen angefangen zu experimentieren. Im weiteren Verlauf ist diese Anlage gerade im Ersten Weltkrieg wahnsinnig, also bis zum Ersten Weltkrieg angewachsen. Mhm. Insbesondere wurde ein Stoff entwickelt, der das bisher vorherrschende Schwarzpulver ersetzte. So, jetzt geht's weiter. Rauchfreie Schießpulver wurde dort entworfen 1888. Dann kam der Erste Weltkrieg und die Produktion wurde massiv erhöht, insbesondere im Zuge des sogenannten Hindenburg-Programms. Wurde dann auch noch eine Bahn hingebaut. Zu der Zeit haben 2750 Menschen dort gearbeitet. Im Zweiten Weltkrieg oder bis zum Zweiten Weltkrieg wurde wieder Sicherheitssprengstoff für zivile Zwecke dann irgendwann entwickelt dort. Und wir können uns jetzt ungefähr vorstellen, dass die Kriegsproduktion im Zweiten Weltkrieg zu einer kleinen Explosion der Anlage geführt hat, im Sinne der, also nicht im Sinne von Bomben, ja, sondern im Sinne von wahnsinnig groß geworden. 1944 es wurden 450 Gebäude zur militärischen Produktion errichtet.
Das ist jetzt dieses Helmholtz-Zentrum, glaube ich. Nee, ne?
Das gibt's alles nicht mehr.
Okay.
Also insgesamt stand 1945, bestand die Fabrik Krümmel aus 750 Gebäuden. Die größte Lage von Ost nach West 2,5 Kilometer, von Nord nach Süd 2 Kilometer. Das ist alles so unterhalb der B5, südlich der B5 bis zum Elbufer. Das war alles Produktionsanlage.
Okay.
Also wenn du heute auf die Karte guckst, ist es ein Riesengebiet und beide Reaktorgelände sind da mini klein. Also es gibt auch einen Wasserturm, also 750 Gebäude. Und 1944 gab es eine direkte Personenzugverbindung vom Hamburger Hauptbahnhof nach Krümmel.
Ja.
Die verkehrte mehrmals täglich, um diese 11.270 Arbeiterinnen und Arbeiter, nicht alle, manche, dahin zu bringen, weil manche waren auch in der Nähe, ich sag mal, in Anführungsstrichen untergebracht.
Ja, ja.
Natürlich Zwangsarbeit.
Wahnsinnig.
Und so weiter.
Viele, ja. Das werden alles irgendwelche Außenlager von Neuengamme gewesen sein.
Das habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, kann sein. Neuengamme ist ja auch nicht weit weg dann, genau. Genau. Dieses Riesengebiet hat, das ist nicht so absurd, wurde erst am 7. April 1945, also kurz vor Schluss,
ja,
bei einem schweren Luftangriff, ich sag mal, zu wesentlichen Teilen zerstört.
Ja, es ist erst wahrscheinlich auch
45.
Schwer, ja, wahrscheinlich schwer zu treffen gewesen.
Das fand Nobel ja schon klasse, dass das so in so einem hügeligen Gelände liegt und eigentlich schwer einzusehen und so weiter. Aber dass die Briten in dem Fall, ja, ne? Briten und Amerikaner nicht gewusst haben, dass da eine Munitionsfabrik ist, halte ich für ausgeschlossen.
Ja, absolut.
Und es erst 45, also im April 45 mit 1000 Bomben zu attackieren, finde ich eher spät.
Ja, absolut.
Ne, da haben es andere Bahnknoten irgendwie früher abgekriegt.
Ja.
Vom 18. April bis zum 23. April, also nach diesem Angriff 1945, wurden im Werk Krümmel vorübergehend 4000 bis 10.000 Handgranaten pro Tag hergestellt.
Boah.
Trotzdem. Kannst du mal sehen, wie groß diese Anlage war.
Ja, ja.
Und am 26. April kamen die Arbeiten schließlich zum Erliegen. Am 30. April wurde es von britischen Truppen besetzt. Und dann ab 46.
Kleines Geburtstagsgeschenk.
Wie bitte?
30. April.
20. April ist doch.
20. April, du hast vollkommen
recht. Der berühmte Führersgeburtstag.
Ja, ja, du hast recht.
Wenn das Entschuldigung,
30. Januar, mein Gott.
Das war was anderes.
Genau.
Und dann wurde es von 46 bis 49 platt gemacht.
Mhm.
Und dann eben genutzt, um dort, also als sozusagen Bauerwartungsland für ein Kernkraftwerk zu werden. Das heißt, da sind heute noch diverse Überreste von Munition, würden da schon noch vermutet, kontaminierte Böden und so weiter. Es gibt auch noch ein, zwei, drei Gebäude, die nach wie vor stehen. Zum Beispiel das ehemalige Verwaltungsgebäude der Dynamitfabrik und ein Wasserturm und so weiter. Also ganz wenige Gebäude kann man sich noch angucken. Aber wenn man das mal so sagen darf, das war mal eine der größten Munitions- und Sprengstofffabriken Europas.
Ja, ja,
absolut. Vielleicht sogar der Welt. Und das alles so rechts am Hang an der Elbe. Wusste ich nicht, also ich wusste, dass da irgendwas war. Heute gehend ist da auch eine Waldschule mittendrin und solche Sachen. Also es ist nicht konkret besiedelt am Rande, darum finden sich mittlerweile zivile Nutzungen und eben diese stillgelegten zwei Forschungsreaktoren und eben das KKK.
Ja, Tatsache bin ich dort mal gewesen Und zwar, weil ich einen Vater hatte, der das wichtig fand, dass man Wochenends solche Ausflüge, Bildungsausflüge macht. Und deswegen haben wir uns das angeguckt. Und dieser Alfred Nobel, der ja Schwede ist, deswegen ja die Nobelpreise, dem habe ich mich vor nicht allzu langer Zeit, so vor anderthalb Jahren, mal ein bisschen inhaltlich genähert, und zwar über einen ganz komischen Umweg. Der hatte eine Privatsekretärin, nämlich Bertha von Suttner. Die hatte er über...
Gibt es diverse Plätze für, oder? Von heute
genau,
noch, oder?
Genau. Der hatte er, hatte eine Anzeige geschaltet, und sie hat darauf geantwortet und war dann seine Sekretärin, hat dann aber ganz schnell wieder aufgehört damit, weil sie sich in einem heftigen Streit mit ihm befand, den er jahrelang gepflegt hat, nämlich die Frage nach der Rechtfertigung. Also darf man mit so etwas Geld verdienen, und die alte Frage, wie soll ich sagen, Dual Use, also nutze ich das, um Eisenbahnstrecken in unwegsames Gelände zu machen, oder mache ich damit Waffen? Die Antwort lautet beides. Und dann ist die Frage, was ist die unternehmerische Verantwortung? Und dieser Diskussion hat er sich in einem jahrelangen Schriftverkehr mit ihr gestellt. Und sie hat ein berühmtes Werk geschrieben, Die Waffen nieder.
Würde ich sagen, sie hätte ich jetzt als Schriftstellerin und Aktivistin irgendwie, Bürgerrechtlerin.
Exakt, eine Friedensaktivistin.
So, das stand auf der Visitenkarte.
Ja, und ich hatte das deswegen, weil ich mich in Tbilisi, also in Georgien, aufhielt. Und da war sie im Exil lange Jahre. Und dieser Briefwechsel ist eine ganz wichtige Quelle des Umdenkens von Alfred Nobel. Das mit dem Geld fand er trotzdem cool. Aber er wollte dann eben auch was Gutes tun und hat eben die Nobelpreise gestiftet. Und Bertha von Suttner ist, ich habe es gerade einmal aufgemacht, 1905 hat sie dann von ihm den Friedensnobelpreis bekommen.
Ah. Ja, gut. Obwohl der Friedensnobelpreis doch in Oslo verliehen wird, oder?
Mhm.
Und die anderen in Stockholm.
Ja, und das ist immer noch ein Unterschied, weil es unterschiedliche Akademien gibt, die vergeben.
Ja, also Nobel ist ja, sagen wir, märchenhaft reich geworden, das ist eher so im Bereich Rockefeller unterwegs.
Ja, klar.
Ja, und ich wusste halt nicht, dass der das bei Hamburg in wesentlichen Teilen
tat. Ja, was ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich auch merkwürdig finde, warum Schwede das gemacht hat. Also,
wenn das konnte?
Ja, nein, nicht warum Schweden Dynamit herstellen, sondern wenn es darum geht, eine abgelegene Gegend zu finden, könnte man ja auch in Schweden fündig werden.
Ja.
Also warum entlang der Elbe? Weiß ich einfach nicht.
Jo, du. Land war schon immer knapp.
Ja. Schöne Geschichte, nicht. Vielen Dank. Ein bisschen Lokalkolorit.
Ja.
Ich würde gerne ernst, aber nicht so ernst weitermachen.
Gerne.
Vor nicht allzu langer Zeit hat es, also vor wenigen Wochen, hat es zwei, wie soll ich sagen, Eklats gegeben im Deutschen Bundestag.
Sonst gibt's da doch gerne Eclair.
So.
Nehme ich zurück.
Und zwar gab es einen Abgeordneten der Linken, der Fraktion Die Linke, Marcel Bauers, der eine schwarze Baskenmütze trug. Und, sag ich mal, in der Lobby hat Julia Klöckner, die derzeitige Bundestagspräsidentin, wohl zu ihm gesagt, mach mal nicht. Also nicht mit Mütze da rein. Und er wohl gesagt, jetzt erst recht. Und es kam, wie es kommen musste. Sie hat ihn des Saales verwiesen. Kurze Zeit später hat sich die Abgeordnete Kanjin Köktürk, wohl wissend, dass das nicht, ja, das ist eben die Frage, nicht gestattet ist eben falsch. Also, dass das nicht gewünscht ist.
Das wird jetzt Palestine. Genau. Shirt, ne?
Ist sie mit einem T-Shirt reingegangen, auf dem Palestine stand. Und jetzt ist die Frage, was ist im Bundestag erlaubt und was nicht?
Okay, I don't know. Das, was die Präsidentin sagt.
So, da steht nirgendwo. Es gibt eine Geschäftsordnung und da steht angemessen.
Okay.
Und jetzt ist die Frage, was ist angemessen und wer überprüft das? Es gibt da ewig viele Geschichten im Laufe der Jahre. Ja, also die Frage, was angemessen ist und was nicht, ist ein Prozess, bei dem man sich vorstellen kann, dass der täglich neu ausgehandelt wird, oder? Im Wandel der Geschichte durchaus. Also, ich erinnere an, und auch das ist eine Frage der Angemessenheit, an Joschka Fischers Turnschuhe bei der Vereinigung im Hessischen Landtag.
Sauerei.
Genau, Sauerei oder Zeichen des Aufbruchs, je nachdem. Inzwischen stehen die im Offenbacher Schuhmuseum, selbstredend. Ja. Ist Stricken im Bundestag angemessen oder nicht?
Oder macht man das nur im Kino?
Oder macht man, genau. Die Grünen, Grünen haben das ja am Anfang mal ausprobiert. Aber es gibt es auch von der anderen Seite. Also, Doro Bär ist 2015 nach einer Niederlage des FC Bayern gegen Barcelona als Solidarität mit dem FC Bayern München mit einem Bayern-Trikot erschienen. Mhm. Muss man sich auch fragen, wie sinnvoll kann ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung sein? Aber gut.
Vor allem, wie schlimm kann die Niederlage gewesen sein?
So, aber das ist natürlich problematisch. Denn sie hatte kein Bayern-T-Shirt an, sondern ein Trikot. Das heißt, dort sitzt ein Mitglied der Regierungsfraktion mit einem Sponsorenaufdruck.
Ja, ja.
Das ist
Staatskonzern gewesen. Das ist in Ordnung. Ja,
genau. So, aber es gibt natürlich auch Sachen, dass dann Menschen erschienen sind mit klaren politischen Aussagen. Also vor kurzem weg mit dem 219a. So, da, also das hat es immer gegeben. Ja?
Mhm.
Worauf ich hinaus will? Nein. Ja?
Also der Unterschied zwischen, ich weiß nicht, ob das mit den Turnschuhen durchging oder nicht, ich glaube ja.
Ja, ja, klar.
Ist ja im Gegensatz zur Baskenmütze, da hätte ich noch meine Probleme, aber zum Shirt Palestine ist ja die politische Botschaft dahinter. Die hast du beim Bayern-Trikot nicht, die hast du bei weißen Schuhen nicht.
Ja, ja. Also die weißen Schuhe, die waren natürlich, alles sind Signale, nichts ist aus Versehen passiert.
Das ist so, aber bei einem Palestine-Shirt weiß ich nicht. Würde ich auch sagen, lassen wir sein. Weiß nicht, das können wir ja mal so, ich würde sagen, das ist so eindeutig. Ja,
selbstverständlich, lassen wir das sein, das ist für mich auch eindeutig.
Eindeutig drüber und hat eindeutig der nächste suchen. Bei der Baskenmütze, wenn man, da muss man schon einen großen Bogen spannen zu Separatistenbewegungen und weiß ich nicht.
Nee, es ging einfach um Mütze ab. Also auch eine Cap wäre nicht gegangen. Sag nicht ich, sondern sag Frau Klöckner.
Ach so. Da finde ich aber Kinderstube, man betritt einen Raum, Mütze
find ab. Finde ich auch.
So.
Finde ich auch. Ja, ja, und dann gut, zu sagen, dann wird sie sowas gesagt haben wie, aber bitte, ne? Wenn wir drin sind, wir wollen doch hier nicht. Und nehmen sie die ab. Und dann wird er gesagt haben, und da sind wir nicht bei Kinderstube, sondern Kinderzimmer.
Ja, und dann geht's halt nicht. Und dann ist ja die Situation auf der einen Seite vom Mütze-Tragenden ja dahin provoziert, dass es nur einen Weg gibt, weil er unterminiert ja die Hausgewalt sozusagen.
Ja, das auch. So man hätte es natürlich auch mit großer Geste einfach
abnehmen können, genau.
Oder ignorieren können. Beides wäre drin gewesen. Gefühlt bin ich da auf Frau Klöckners Seite, weil das, also wenn man sich vorher drüber unterhalten hat.
Macht's dann erst recht, ne, genau.
So.
Wenn man es vorher nicht gemacht hätte, würde ich sagen,
genau,
gut,
genau,
kann man sich auch verabreden, das nächste Mal das zu lassen.
Genau. Ja. Aber wir sehen eben daran, das ist komplett, liegt das in der Hand der Sitzungsleitung. Und das bedeutet, da wir ja bis auf die Abgeordneten einer sehr weit rechten Partei, stellen die ja alle Vizepräsidenten. Ja. Und deswegen kann das auch innerhalb einer Sitzung stark sich verändern. Weil jeder seine Linie reinbringt. Und jetzt ist ja die Frage, was ist die Kontrollinstanz?
Ältestenrat?
So ist es.
Gregor Gysi.
Ne, das schickt ja, das hat jetzt nichts mit Alter zu tun. Das schickt ja jede Fraktion Leute rein. Und der Ältestenrat ist nur dafür da. Also dann, man hebt die Hand und ruft Ältestenrat und damit ist der einberufen. Das ist keine Abstimmungssache.
Ah, okay.
So, und dann.
Ist doch gut.
Ja, absolut. Und dann muss unterbrochen werden. Das teilt die Sitzungsleitung noch mit, je nachdem, für wie schwerwiegend sie das Problem hält. Also es ist einfach die Frage, wie lange werden wir wohl brauchen? Mhm. Ich unterbreche für 5 Minuten oder ich unterbreche für 1/2 Stunde, wenn man merkt, das könnte ein bisschen schwungvoller werden. Mhm. Ich habe das neulich erlebt in einem Kommunalparlament, dass die Sitzungsleitung sich nicht anständig benommen hatte, im Augen einer Fraktion. Und das ist eine ganz kleine Fraktion. Und da sprang einfach nur einer auf, beide Hände hoch, weil Geschäftsordnungsantrag, und sagte, Ältestenrat, und war auf dem Weg in den Raum, wo der Ältestenrat stattfindet. Und die Sitzungsleitung war da noch gar nicht. Und er an ihm vorbeigehend, Ältestenrat. Und er hatte keine Chance, es gab einen Ältestenrat.
Klar. Ja, das ist doch auch gut so.
Ja, klar. Aber
das ist super.
Große Show, ganz große Show. Ein bisschen Erstaunen, aber auch Gelächter.
Gab es das über das Palestine-Shirt auch?
Nee.
Das heißt, der Rest der Fraktion hat gesagt, gut.
Genau, das muss ja jemand jetzt dann sagen.
So. Auch erstaunlich, ne? Dann scheint es ja wirklich so eine Ego-Show zu sein, ne?
Ja. Das gibt aber, ich sag nochmal, andere, also ein Vizepräsident fand, dass die Schriftführer, das sind Leute, es gibt ganz, ganz viele Schriftführer, das sind irgendwelche Abgeordnete, ich glaube so 100 oder so stehen auf der Liste der Schriftführer und die werden zufällig ausgewählt. Und dann
die sitzen dann dahinter, ne?
Na, die sitzen neben dem
oder neben daneben.
Genau, ja. Genau. Und passen auf, dass das richtig in die Listen eingetragen wird, dass die Rednerliste vernünftig eingehalten wird, sowas. So, und da gab es nun die Anforderung, dass die männlichen Schriftführer als Ausdruck der Seriosität und Ordnung einen Langbinder tragen, eine Krawatte tragen. Und zwei
ein Langbinder,
sehr schön. Und zwei Abgeordnete der Linken machen das deswegen nicht. Da würde ich auch sehr gerne drüber diskutieren wollen, ob das angemessen ist oder nicht. Also die Forderung.
Ja. Und wann ist das?
Jetzt. Aktuell.
Was?
Ja.
Unser ehemaliger Bundeswirtschaftsminister hat darauf verzichtet. Selbst der Finanzminister.
Ja, regelmäßig. Und selbst der Bundeskanzler. Also. Und darauf, also es geht um die Krawattenverweigerer André Hunko und Sven Christian Kindler. Und um die Geschichte jetzt hübsch zu machen, ist daraufhin hatten sie nun, das ist nicht von jetzt, Entschuldigung, sonst 2010. Aber trotzdem, 2010. Und daraufhin schickten dann die Linken eine Dame da rein, die eine große rote Krawatte trug. So, und da sind wir eindeutig wieder im Kindergarten angekommen.
Ja, also trotzig, ja.
So, aber weswegen ich drauf komme. Das Bundestagsmitglied und Vizepräsident des Bundestages, Richard Jäger, ein spezieller Kollege, auf den ich noch ganz kurz gleich eingehen werde, hatte in einem Interview mitgeteilt, dass die Würde des Hauses mit Füßen getreten wird, wenn Frauen im Bundestag sitzen, aber noch schlimmer, am Rednerpult stehend. Und zwar, wie? Jetzt wird es wirklich schlimm. 1970, 14. Oktober, kam es dann zum Showdown. Wenn was passiert? Ich sag mal, es ist auch schlimm.
Der Rock nicht übers Knie geht?
Noch viel schlimmer.
Sorry.
Hosen getragen werden.
Ah, nee, das, nee, i.
Wenn Frauen Hosen tragen und der kündigte an, oh Gott, dass wenn das passieren sollte und er die Sitzung leitet, er die Damen des Saales verweisen würde.
Das macht mich sauer.
So, daraufhin, wir sind wieder im Bereich, im Zwischenraum zwischen Kinderstube und Kindergarten. Lene Lotte von Bodmer.
Ja.
Eine Abgeordnete aus Bremen,
Ja.
Von den Sozialdemokraten, ging daraufhin in ein Bekleidungsgeschäft und kaufte sich einen Hosenanzug. Wer hätte das gedacht?
Guck an.
Ja, und es kam eben zu dem Skandal am 14. Oktober 1970, weil sie dann im Hosenanzug eine Rede im Bundestag hielt. Und schon am 15. April, also schon einen Monat vor, war sie im Hosenanzug im Plenum erschienen. So, es passierte dann allerdings nicht so wahnsinnig viel und es löste aber dennoch eine große Diskussion aus, die sehr emotional geführt wurde.
Immer Bedrohungsszenarien, jetzt nehmen sie uns auch noch die Hose weg.
Wahnsinn, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. 1970, ganz kurz zu Richard Jäger, und ich sage das nur deswegen, weil man dabei immer bedenken muss, mit wie lange wir mit Leuten im Bundestag auch zu kämpfen hatten, die wirklich noch ganz anderen Geistes waren. Ne? Ja. Er war, also nur mal so, am 1. November 1933 ist er Mitglied der SA geworden. Und so das Übliche, auch da, wie wir das ja schon häufig hatten, wollen wir jetzt erstmal so nicht drüber richten. Aber so, dann war er Oberbürgermeister von Eichstätt und so weiter und so fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er jedoch, hat er sich eine Organisation angeschlossen und die weitgehend auch mitbestimmt, die wirklich sehr, sehr konservativ war. Und das Ganze nannte sich Abendländische Bewegung. Und da waren Menschen drin, die im Kern nicht nur geschichtsrevisionistisch waren, sondern denen eine Ordnung vorschwebte, die an der österreichischen Ständerepublik und am, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, als sie diese Ideen hatten, am faschistischen Franco-Regime in Spanien orientiert waren. Und die waren nicht, da waren nicht irgendwer dabei, sondern da waren Menschen bei, wo du sagst, hoppla. Also beispielsweise Freiherr von Fürstenberg, Heinrich von Brentano, Bundesaußenminister, Hasso von Manteuffel, FDP, MdB und vor Panzergeneral und ganz, ganz weit.
Hat eine Kaserne irgendwo bekommen.
Okay.
Glaube ich.
Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber eben auch Franz Josef Würmeling, Bundesfamilienminister. Der mit dem sogenannten Würmeling, der Karnickelpass. Sagt ihr nichts?
Nein.
Okay. Hatten wir früher. Kinderreiche Familien zahlten für Bahnfahrt nur die Hälfte.
Und heute über das Deutschland-Ticket aufregen, ne?
Ja. Ja. So, aber, na, und das waren eben Menschen, die wirklich in die Adenauer-Administration noch wirklich hart reinwirkten. Nur mal so, dieser Jäger hatte zwei große politische Initiativen. Das eine war die Abschaffung der Todesstrafe. Mhm. Und das zweite war, da hat er vielleicht ein kleines bisschen an sich und seine Süßen gedacht.
Amnestie.
Richtig, Amnestie für alle NS-Verbrecher.
Da waren ja noch so ein paar andere.
Ja, ja, genau. So, deswegen gab es diese Abendländische Allianz, ne? So, und Nummer so 72 war einer der ganz wenigen, die gegen die Ostverträge gestimmt haben. Die CDU, CSU hatte sich ja enthalten. Mhm. Und er war aber vehement dagegen, weil das natürlich verlorene Heimat Ost und so weiter und so fort. Aber ich will nur sagen, an diesem kleinen
Skandal. Weggegangen, Platzvergang.
Weggegangen, Platzvergang. Ist immer noch der größte von der Holz, ne? Oder wie heißt der?
Van der Horst.
Van der Horst.
War der das?
Ja.
Ja, okay. Ja.
Auf der Tagung Bundesvertriebener. Ja. Ganz, ganz groß. Nein, aber ich kam von dieser Palästina-Geschichte, dieser kleine Protest, und ob berechtigt oder nicht, ich finde ja mal so, aber in Wirklichkeit an den Turnschuhen sehen wir es, an dem Hosenanzug sehen wir, da stoßen in dieser im Kern ja nicht politischen Frage Weltbilder aufeinander.
Ja.
Was geht nicht?
Ja, in dem Moment wird es ja spannend.
Ja.
Ja, ja. Und da ist auch nochmal die Frage Mehrheitsfähigkeit. zwei Jahre später sieht die Welt schon ganz anders aus.
Ja, ist gut.
Ja, ich glaube, mit Palestine, ich glaube, das ist kein Grenzfall.
Nö.
Mit der Kopfbedeckung ist es vielleicht eher wie mit den Turnschuhen, irgendwann alle mit Snapback. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder Beanie, kann sein.
Und dann ist ja auch immer die Frage, wie ist diese Geschichte, wie hat die sich entwickelt? Also ich bin jetzt bei der Schlipsnummer nochmal von 2010. Der wollte höchstwahrscheinlich, dass er sagt, ach Mensch, und ein Schlips wäre doch gut und so. Und dann hat sich das höchstwahrscheinlich hochgeschaukelt. Vom Ende her betrachtet ist es für alle Seiten irgendwie eine peinliche Nummer.
Genau. Genau.
Aber dieser Hosenanzug?
Bitter.
Ja.
Bitter. Ja, sehr gut.
Das war...
Wenn wir mal im Bundestag sind, ne?
So. Das war meine Geschichte zur Kleiderordnung. Nein. Und das ist... Wie gesagt, alles ist im Fluss. Es hängt immer an denen, die da vorne sitzen. Keine Ahnung, was wir in 20 Jahren sagen. Vielleicht kehren wir zu ganz anderen Regeln zurück. Vielleicht.
Wobei ich das vor rangegangene Präsidium ganz launig fand. Das waren ja neben Frau Baas waren es ja Herr Kubicki, Petra Pau, Claudia Roth.
Ja.
Und für die CDU, CSU? Weiß ich es gar nicht mehr.
Nee. Davor hatten wir einen super Bundestagspräsidenten, Lammert.
Ja, und die waren ja noch unterschiedlich
von den Linken, den ehemaligen, den haben wir jetzt gerade, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Thüringen.
Ramelow.
Ja,
ja,
super lustig.
Auch
super,
auch Petra Pau, die waren lustig dabei.
Ja.
Und auch ein Kubicki ist, ich meine, da kann man auch von halten, was man will, aber in seiner etwas, ich mal, spitzen Art, durchaus auch unterhaltsam. Ne? Und darum geht's ja, die Sitzung soll, es ist ja...
Oh, wir hatten noch Aydan Özus.
Ja, das stimmt.
Das ist an sich eine ganz lustige Runde immer, ne?
Ja, das sind gute Leute. Da kommen nicht die Schlechtesten hin.
Nee, genau, genau.
Und wie seit letztes Mal oder vorletztes Mal schon festgestellt, dass Frau Baas danach nochmal in Bedeutung gekommen ist, was ja bei den meisten nicht so ist, weil das eher ein älterer Posten ist in der Karriere.
Ich fand die immer gut. Die hatte nicht, sag ich mal, so viel Wortwitz und ähnliches, aber die war super souverän, ne?
Kartoffelig ein bisschen, das ist in Ordnung.
Ja.
Kartoffel auf die Eins. Gibst mir einen Trommelpeter?
Oh, sehr gerne.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal einen Amol, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
Sagt dir die Band Blur etwas?
Ja.
Und der Song 2?
Ja.
Womit verbindest du das?
Das will ich nicht sagen.
Soll ich dir sagen, mit was ich es verbinde?
Ja, darf ich es dann vorweg sagen, dass ein Stadtteilverein in Hamburg ein Tor geschossen hat?
Ja. Nein. FIFA 98.
Okay, aber das stimmt, das andere stimmt leider
deswegen
auch.
Deswegen sage ich es ja.
Okay.
Ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, dir das vor die Füße zu kippen. FIFA 98, genau, ist, und da gab es relativ wenige Lieder, die 98 in der im Soundtrack von FIFA 98 dabei waren.
Ja.
So 6-7 Stück. Und es ist halt immer, wenn du in diesem Hauptmenü bist, kam dieses Getrommel und dann dieses Rumgeschrei.
Ja. Wenn ich das kurz sagen darf, ich habe 7 Jahre Abstinenz. Ich muss da wieder rein.
Ja.
Denn
Und es gibt
aus Gründen.
Von Delta Radio gibt es die besten Songs vom FIFA-Soundtrack.
Geil.
Das kommt in die
als Playlist?
Shownotes, ja, sogar mit Videolinks. Und Blur ist der erste, der kommt. Also Song 2 von Blur, FIFA 98. Es gibt noch so Sachen, wenn ich die vorspiele, dann hast du es sofort im Ohr. Also Kings of Leon, Red Morning Light,
ja, klar.
Jerk It Out von Caesars, 2004.
Ja.
Mega nervig, wenn man es heute hört, wenn man das gar nicht mehr in Verbindung bringt mit was anderem außer diesem Spiel. Und
genau,
diesem Hauptmenü.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Dieser Sound ist, weil du das ja aktiv, du machst ja etwas dabei, ist das, glaube ich, noch viel intensiver, als wenn du das irgendwie so als Hintergrundmusik hättest.
Genau, und ich habe gestern ChatGPT bzw. Claude darum gebeten, mir eine Liste der aller Soundtracks seit 1998 zu machen.
Ja.
Und er hat gesagt, 2006 hat er abgebrochen und hat gesagt, das Limit an Zeichen in dieser Nachricht ist erschöpft. Es wird immer mehr. Die letzten Soundtracks sind wahnsinnig lang. Und aktuelles weiß ich gar nicht, ich habe das 24er, glaube ich, noch. Und das sind dann auch so beliebige, viel instrumentale Sachen, viel Hip-Hop, viel Zeitgeist sozusagen drin, wo ich jetzt gar nicht mehr so mit dabei bin.
Aber die werden Schlange stehen, um da aufgenommen zu werden.
Ja, sicher. Kasabian ist regelmäßig dabei. FIFA 2009, das habe ich auch noch im Ohr. MGMT mit Kids. Das kann man sich alles mal nachhören. Und es gibt natürlich auch die deutschen Varianten. Juli, Kraftklub, Materia sind auch dann dabei. Also es scheint unterschiedliche zu geben. Und ein Wahnsinns-Titelsong ist FIFA 14, in FIFA 14 mit drin, von John Newman, Love Me Again, der ja auch bei Suits, bei der Serie Suits das Titellied ist und noch bei ganz vielen anderen. Also der
das Typ ist doch die Megan.
Genau, genau, das ist die Megan-Serie. FIFA 15, Corps mit Walk. Also wenn man sich das anhört, hast du wieder dieses Spiel vor Augen.
Ja.
Das ist total irre.
Ich, ansonsten, was ich da auch hab, ist das Radio anmachen bei GTA.
So. Es gibt die Seite gta.fandom.com.
Ja, herrlich.
Und du kannst dort die ganzen Musiksender, weißt du noch welche? Also ich, in der Moment, wir müssen bei GTA erstmal drüber reden, über welches GTA?
Vier.
Vier? Gibt's vier?
Ja, also das.
Ich bin in Vice City. Ich bin immer in Vice City.
Okay, gut.
GTA
okay.
Vice City ist so das.
Ja, okay.
GTA 2 ist noch von oben, ne, mit der 2D-Ansicht. Das konnte man immer im Netzwerk in der Firma gut spielen früher. GTA 3 war dann das erste, glaube ich, dreidimensionale. Dann Vice City, meine ich. Das ist dann ja Miami Beach. Dann Los Santos. Das müsste San Andreas sein oder irgendwie sowas.
Ja. Nee,
San Andreas heißt das nicht. Das
also Vice City ist 3.
Vice City ist 4, meine ich. Das vierte in der Reihe.
Okay, gut.
Also ich bin in Vice City, ich bin in Miami Beach.
Mhm. Ja gut, aber ja gut.
Und
ja, das meinte ich aber auch.
Okay, ja du, dann, das ist für mich GTA.
Ja.
GTA 5 heißt gut, GTA 6 wird bestimmt ganz toll. Ist super.
Da sind wir beide aber nicht mehr am Leben.
Wahrscheinlich nicht. Das schaffen wir noch nächstes Jahr.
Also, ne.
Vice City.
Wie oft das schon nächstes Jahr kommen sollte.
Ja. Also in Vice City gab es mehrere Radiostationen und wenn man in unterschiedliche Autos eingestiegen ist, liefen ja dann automatisch diese Radiostationen. Man konnte auch durchschalten, aber unter anderem deshalb bin ich in manche Autos nicht eingestiegen, weil mir der Radiosender nicht gefiel. Und mein absoluter Hassradiosender, was die Musik angeht, ist...
Ich hatte auch einen.
Ist Radio Espantoso.
So, ich wollte es sagen.
Ist für mich nichts.
Ich wollte sagen, die Musik ging, aber der Moderator war zum Kotzen.
Der Moderator war, ich finde es mal super anstrengend, dazu zu hören. Man kann sich auf jeden Fall die Setlist der Radiosender bei gta.fandom.com angucken.
Ja.
Und dann, ich glaube, wenn man draufklickt, landet man auch.
Großartig.
Gut ist V-Rock.
Ja.
Da kamen dann die ganzen Klassiker. Twisted Sister, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Loverboy und so weiter. Dann gab es noch Wave 103. Das ist so New Wave. Frankie Goes to Hollywood, Human League, Blondie, Nena, Kim Wilde, Tears of Fears.
Aber warum hast du die Autos nicht genommen? Du kannst den Sender doch wechseln.
Ja, aber kennst du das nicht, dass du irgendwann in diesem Spiel so weit drin bist, dass du sagst, das Auto nehme ich jetzt nicht, das ist mir zu anstrengend, dann gehe ich lieber ein anderes Auto suchen.
Ja.
Gut fand ich auch Flash FM.
Ja.
Wang Chung mit Dancehall Days, Michael Jackson, Billie Jean, Go West, Call Me, INXS, Kiss the Dirt. Super Sachen, also super Sachen. The Outfield, Your Love, übrigens heute mein absolutes Lieblingslied, wenn ich in ein altes Auto einsteige, mache ich immer The Outfield an. Dann gibt's noch Fever 105, das ist dann Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, Cool and the Gang, also ein bisschen smoother. Und es gab natürlich Emotion 89.3 mit Foreigner, Kate Bush, Roxy Music, Toto, Mr. Mister und so weiter. Total cool. Und das gibt's auch bei Spotify. Du gibst einfach Vice City ein in die Playlist und dann geht's halt so durch. Das ist sozusagen mein Internet-Tipp und mein Trommelpeter. Die GDR-Playlist und eben die besten Songs, so die Signature-Songs. Insbesondere der frühen FIFA-Spiele, weil die späten haben keinen, nicht mehr den Titelsong. Den gibt's nicht mehr so. Es ist einfach eine Playlist, ein Soundtrack. Hat mir Spaß gemacht. Das
hört sich auch großartig an. Ich werde mir mal diese Playlist angucken, anhören. Wie schaffe ich es, den Harrier zu besteigen?
Das weiß ich nicht mehr.
Auf dem Flugplatz?
Das weiß ich nicht mehr. Muss man da nicht unten durchkrabbeln?
Nee, ist total einfach und auch logisch. Ich würde nie
Tür auf, rein, Tür zu?
Nee, du kommst nicht hin. Du musst ja auf das Gelände und dann über die ganze Bahn und das schaffst du nicht. Ganz einfach, du musst vom Berg mit dem Motorrad.
Ja, natürlich.
Über die Rampe. Na klar. Und dann landest du auf den Flügeln und dann kannst du einsteigen und dann. Ach so. Aber dann kannst du auch nicht wieder so richtig landen, deswegen dann Fallschirm.
Gut. Ein tolles Spiel.
Ja. Ja. Es gab eine Zeit, wo mir das durchaus Spaß gemacht hat.
GTA 5 ist mir, Ich bin jetzt in der PlayStation neue Warum hat er ganz lange keine und wollte dann GTA 5 runterladen. Ich habe es bisher nicht geschafft, das Richtige runterzuladen, weil ich offenbar in so einem Online-Game-Ding dann drin bin, irgendwelche Welten. Ich will einfach nur dieses Scheißspiel aufmachen, da durch die Gegend fahren, Missionen machen oder nicht.
Ja.
Mehr will ich gar nicht machen. Ja. Ich will nicht mit irgendwelchen Cash irgendwas hier, was da und so. Will ich gar nicht. Ich will nur rumfahren.
Ein Familienmitglied hat mir gerade Red Dead Redemption vorgeführt. Also ich möge das
durch die Wüste reiten.
Oh, ist schon nicht so schlecht.
Ja. Der gehört ja, glaube ich, auch zu Rockstars, ne? Ist das nicht auch das? Ich spiele gerade Madden.
Oh ja.
Sehr viel Selbsthass mit dabei.
Ja.
Wenn man so denkt,
kannst du das?
Hm. Okay. Ist okay.
Auch für Madden braucht man ein bisschen was.
Ja, gestern habe ich 34 verloren. Hm. Mit einem Field Goal in der letzten Sekunde.
Das gegen war mich. Echt schwer.
Ja, aber ich bin jetzt auch, ich habe jetzt auch so ein bisschen Trainings gemacht und so.
Ah, verstehe.
Also ist ein unübersehbares Universum, was man da noch nebenbei alles machen kann.
Ja, aber das ist die Generationsfrage zwischen uns. Ich finde ja alles, was mit dem Controller zu spielen ist, per se irgendwie merkwürdig, weil ich
PC, klar.
Ich habe die Kralle, weißt du, dieses
Industriegigant.
Was ist das?
AWSD.
Ja.
Ja. Industriegigant, Rollercoaster Tycoon. Sowas.
Ja. Ja, ja.
Zelda.
Ja, Civilization. Dann, genau.
Age of Empires 2. Mhm. Gibt's angeblich wieder. Ich werde, also sobald ich eine Werbung bei Instagram angezeigt bekomme,
das aber alles Quatsch. Gibt,
wird's Quatsch sein.
Genau. Ich hab's mir angeguckt. Ist alles Quatsch. Es gibt's auch Civilization. Das ist nicht rundenbasiert, ist nicht, also das funktioniert nicht.
Da musste man sich eigentlich einen alten PC wiederholen und die.
Ja, gibt ja so Emus, mit denen du das spielen kannst.
Ja.
Ich habe neulich das Dune 1 und Dune 2 gefunden. Das sagt dir nichts mehr. Das ist kurz vor Return to Castle Wolfenstein.
Okay.
Also Wolfenstein 3D, so heißt es. Mad TV. Und dann ganz zurück Monkey Island. Hm. Also
ja.
Kaiser, Hanse. Das ist noch weiter zurück. Das wurde auf dem C64 gespielt.
Okay. Cool.
Bisschen was her.
Ja.
Bei Rockstar war das ganz lange das Intro, dass sie den Programmierbildschirm von 83 hatten. Ja, und du hörst cool. Richtig die alte Tastatur.
Klack, 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 klack.
Sehr, sehr schön.
Ja. Da war mein Trommelpeter.
Sehr schön. Sehr schön. Bevor du und ich ja vielleicht noch unseren Pin setzen, möchte ich dir von einem großartigen Erlebnis am letzten Donnerstag berichten.
Sehr gut.
Ich war auf einem Konzert.
Mhm.
Und zwar im Molotow, das neue Molotow. Na, so neu ist das nicht in Hamburg. Das ist unter den tanzenden Türmen so ein Bunker, ganz aus Beton und viel Holz. Es ist sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Ich fand das sehr schön als Location. Ich kann mich noch an das alte Molotow erinnern, aber das ist wirklich, das war alt. Und Thomas D., einer der Fantastischen Vier, hat zusammen mit einem Menschen namens Flo Mega einen Tonträger auf den Markt geschmissen, eine MIDI mit, weiß ich was, 8 Liedern oder irgendwie so etwas. Und die ganz offensichtlich nicht so reüssierte, wie die Herren sich das vorgestellt hatten. Wobei ich bei Thomas D. auch bei diesem Konzert das Gefühl hatte, dass er sich da eher persönlich ausgelebt hat und der Charterfolg ihm dann Tatsache da nicht so wahnsinnig wichtig war. Und sie hatten das mit einer Band zusammen gemacht, KBCS, und die standen nun zu dritt auf der Bühne. Und es war ungefähr so, es gab eben diese Platte, die sie gemeinsam gemacht haben, mit dem ersten Lied zugunsten so einer Aktion gegen Nazis, Moin Liebe, Tschüss Hass. Mhm. Und das, damit fing das schon mal gut an. Und dann haben die ein Stück Verdammt am Mikrofon rausgebracht. Und das fand ich ganz schön, weil eine Textzeile lautet, jedes Stimmband macht einen Podcast. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Ich sag Kritik oder was?
So, und auf jeden Fall hatten die, die fingen an mit diesem Stück und dann gab es so Sets. Immer eins machte Thomas D. mit drei Stücken. Da hat er vor allen Dingen so, sag ich mal, seine hart esoterischen Nummern so von der Lauschgift und sonst irgendwas, okay, von Vater 4 gebracht. So, ich finde die ganz schön, aber ist ja eher ungewöhnlich. Und dann kam wieder Flo Mega, der war wirklich gut, der rockt die Sache. Das ist so ein Männchen, der immer aus oder der aussieht wie Elwood von den Blues Brothers.
Okay.
So, dann kamen sie wieder zusammen, dann ne, so wechselten die sich ab. Und dann kam es zu dem letzten Set, das Thomas gespielt hatte. Und dann wollten sie noch eins zusammenspielen. Und dann kriegte Thomas D. mit Rückenwind den Rausschmeißer.
Okay.
So weit, so gedacht. Und dann kamen wir zu einem Punkt. Thomas D. sagte,
ich gehe jetzt von der Bühne.
Mhm. So. Du weißt, woher das kommt? Nein, noch nicht.
Nein.
Aber Flo Mega kam nicht auf die Bühne.
Ja.
Und daraufhin ging Thomas D. so ein bisschen nach hinten und rief so in den in den Backstage-Bereich. Okay. Du bist jetzt dran, also jetzt müsstest du. Jetzt, also, ne? So, ja, dann passierte nichts und dann kam er irgendwann, also dauerte echt nicht so irre lang, vielleicht so 30 Sekunden, dann kam er auf die Bühne. Und sagt, hey, ich bin jetzt schon dran. Ja, ja, hinten hängt auch keine Setliste. Also irgendwie so.
Okay.
Hm, denkst du dir, okay, das war jetzt irgendwie, geht so. Und dann hat er sich ganz offensichtlich in dieser kurzen Pause von den drei Liedern von Thomas D. letzten Set dermaßen ein reingedübelt.
Druckbetankung.
Nee, Feuer. Kein Alkohol.
Ach so, kein Alkohol. Okay.
Und kommt auf die Bühne und fängt, also so, eine Ansage des nächsten Stückes und die Band fängt schon mal an. Das war relativ, also die hatten Synthesizer und der machte so einen, sag ich mal, Klangteppich und dann kam der Gitarrist und hat so schon mal so eingeleitet. So. Und darauf sprach er seine Ansage. Und das muss gutes Zeugs gewesen sein, was er sich besorgt hatte.
Ja.
Und dann bekam der ein 10 Minuten Laberflash.
Oh no.
Okay. Und hat 10 Minuten, und weißt du, wie lange 10 Minuten sind, wenn die Band spielt und das Publikum denkt, eieieiei.
Es zieht sich.
Mhm. Wahnsinn. Und Thomas D. lachte erst so ein bisschen und so. Und man merkte, die sind jetzt alle Profis.
Mhm.
Aber.
Du reicht's.
Mhm. So. Und ich hatte dabei im Ohr.
Wenn wir Freunde wären, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Tic-Tac-Toe.
So. Und das war echt so, dass die machten nämlich vor auf Freundschaft und Liebe und so.
Okay.
Und
aber
dann,
gar nicht.
Und dann schredderte der dieses Konzert. So,
ja.
Dann kriegten sie das letzte Lied und das wurde im Duett gesungen und also eine Strophe der eine, gemeinsamen Refrain, ne, dann der andere. Und Flo Mega schreit ins Mikro, jetzt habe ich den Text vergessen.
Yo. Hm. Aber das macht's doch unvergesslich.
Für mich ja. Ja. Nein, das war mit Sicherheit auch unvergesslich. Das war ein Hammerkonzert, muss man klar sagen. Die Band war super und vor den Rauchwaren war Flo mega, mega und okay, danach war echt Flo. Aber Thomas D. war das echt sichtlich unangenehm. Das war ein ganz kleines Konzert, weiß ich auch, 300 Leute oder so. Das war, aber ich habe mir auch gedacht, normal spielt der vor, weiß ich, fast 30, 40.000 Menschen. Das ist super professionell. Zwischendurch war auch noch die Funkstrecke vom Mikro ausgefallen, weil der Kanal rausgesprungen war. Es war echt so, wir sind ganz kurz vor Schülerbandwettbewerb. Das war echt bizarr.
Aber ist das, was war das jetzt? Das war dann schon auch Hip-Hop?
Deutsch-Rap. Ja, genau. Ja, schon. Flo Mega ist vor allen Dingen so im Funk-Bereich unterwegs. Das passt aber ganz gut. Okay. Nein, die Platte ist sehr zu empfehlen, weil da lustige Sachen drauf sind. So. Aber das war Flo Mega und der Dübel. Nicht schlecht.
Sauber. Ja, da muss man aufpassen, wann man anfängt, ne?
Gegen das. Der hatte noch genau dieses Set zu überstehen. Ja, aber das war alles die Viertelstunde. Und anschließend meinetwegen drei davon. Aber wie unprofessionell kann man sein?
Ja, da hat er nicht aufgepasst. Das passiert uns allen mal.
Ja, oder die Kräuter waren in einer anderen Zusammensetzung. Oregano runter, Wirkmittel rein. Ich weiß es nicht.
Ja, war schön, sowas doch auch mal zu sehen. Das ist nicht alles perfekt.
Ja, nee, war ganz schön.
Das ist schön. Es ist von Musik, ich glaube, da hätte ich jetzt mir keine Karten geholt, weil aber auch Fanta 4 jetzt nicht in meiner Jugend stattgefunden hat. Die waren da, glaube ich,
ja.
Das war ja mal kurz, wo sie raus waren. Aber die davor kenne ich. Ja, ja. Ja, sehr gut. Und die anderen, machen die noch was zusammen?
Ja, gerade wieder neu. Die haben lange Zeit, das ist ja so ein bisschen fettes Brot, die Geschichte. Mhm. Also das war ja, Deichkind hat das gleiche Problem.
Ein schlechtes Abschiedskonzert von denen gesehen. Im fetten Brot.
Ja.
In Hannover. Ganz.
Ja, live.
Ganz.
Geht so.
Uninspiriert, einfach nur die Kohle nehmen wir noch.
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Hm.
Schade, also es ist einfach schade, sollen sie ja machen. Ich gönne denen jeden Euro, ne? Darum geht's ja gar nicht. Aber das war so.
Ja, sie hatten in der Ankündigung einfach zu doll aufgedreht.
Genau, ne? Und das war ohne zwischen.
Brotstock.
Ja, genau.
Und zwei Tage und total unterschiedlich. Und in Wirklichkeit war es nicht unterschiedlich. Naja. Das ist aber wie bei Fettes Brot und auch Deichkind und so. Also irgendwie, wenn du sozusagen Berufsjugendlicher bist, also was machst du? Erstens, bist du körperlich noch wirklich in der Lage, eine Tournee durchzustehen und da wirklich die ganze Zeit rumzuspringen?
Ja.
Und dann ist ja auch die Frage, ob du mit Jein oder auf der anderen Seite Dieter oder Bon Voyage, ob du das mit dem gleichen Schwung noch verkauft kriegst. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze. Und der Ansatz von Fettes Brot war halt zu sagen, wir gehen jetzt.
Ja, alles gut. Es war auch nochmal schön, das alles so zu sehen, aber es war halt ohne irgendwie, es war einfach einfach Standard runtergespielt. Also ja. Es war sozusagen der Radio-Edit runtergespielt.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt auch immer fand, dass die nicht das Niveau hatten von Fanta 4.
Du, das ist genauso was wie mit dem Atomkraftwerk. Da begebe ich mich in keine Diskussion.
Ah, verstehe ich.
Und das mit dem Palestine, das geht genauso.
Ja, und das ist ja im Grunde, nein, aber das ist ja im Kern genau das Gleiche mit Fettes Brot und dem Atomkraftwerk. Es geht immer um die Laufzeit.
Exakt. Und beide haben Silberfische.
So sieht's aus.
Ja.
In meinem Bett, ja.
Ja.
So, hast du einen Pin?
Fang du mal an, ich kann mich nicht entscheiden.
Ich habe einen Pin. Diesmal bin ich in Frankreich. Und zwar genauer genommen in der Abtei von Senonc. Das ist ein altes Zisterzienserkloster, das aber immer noch in Betrieb ist. Und es ist in der Provinz Alpes-Côte d'Azur. So, Avignon, die Ecke.
Mhm.
Und das Wunderbare daran ist, dass es einen großen Klostergarten gibt. Und mit dem Anbau von Lavendel verdienen die dort wohnenden Brüder bis heute ihr Geld. Und im Frühsommer blüht dieser Lavendel. Und man kommt so von den Bergen runter, von den Ausläufern der Alpen. Und dann liegt eben diese Abtei vor einem. Und über eine große Fläche hast du dann diese wunderbaren lila Lavendelfelder. Mhm. Und das ist also ein wirklich sehr schönes Kloster aus dem 12. Jahrhundert in einem Meer von Lavendel. Und das ist zum Glück so groß und so weit abgelegen, dass es zwar wahnsinnig touristisch ist, aber nicht so schlimm überlaufen.
Verstehe.
Und zu empfehlen sind nicht nur die Lavendelfelder, sondern auch das Dormitorium, der Kreuzgang und so weiter und so. Es ist einfach sehr nett. Und die Abteikirche ist alles sehr schön. Und es ist so ein typisches Kloster, das man auf dem Weg mitnimmt. Also wenn man beispielsweise von der Côte d'Azur und dann weiter ins Landesinnere fährt.
Also nicht so das, wo ich in Bulgarien war, wo man wirklich harte Umwege...
Nö, also du fährst schon Umwege, ja. Auch, weiß ich was, ein halbes Stündchen oder so. Ja. Aber es liegt in einer Region, die man grundsätzlich schon mal durchfährt.
Okay.
Also.
Und dieses Lavendel-Dings ist natürlich klasse, ne?
Lavande. Es riecht toll, es sieht toll aus.
Ja, 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 ja.
Habe ich das Gefühl, ist auch gerade so ein bisschen Mode, ne?
Lavendel?
Ja, wird überall in Töpfen, von Baumärkten bis Gärtnereien verkauft.
Ja, gerade einen kaputt gemacht. Ist eine Pflanze der Zukunft, heißt das so? Es gibt Pflanzen, die kommen mit wechselnden Klimabedingungen besser zurecht und der Lavendel gehört wohl dazu.
Verstehe ich.
Garten der Pflanzen der Zukunft, heißt das so? Irgendwie so.
Gibt's Harald Lesch fragen.
Nee, das weiß der nicht.
Der weiß alles.
Nein, den kannst du was zum...
zur Physik und so ist mir schon klar, den kannst du zu allem fragen. Ja. Das ist wie Lanz.
Ja, Lanz weiß
viel. Ach nee, Lanz fragt zu allem, so rum war das.
Ja, okay. Nee, genau, Lanz fragt viel, Precht weiß.
So.
Ja, sehr gut. Wir gehen nach Osteuropa.
Ja.
Ohne Lavendel. Mhm. Wir sind in Budapest. Mhm. Und wir sind dort in der großen Markthalle.
Oh, da war ich mal.
Ist gut, ne?
Ja.
Ich bin großer Fan von so Fresshallen. In Frankfurt gibt es eine, die ist auch toll.
Ja.
In Hamburg, die Rindermarkthalle, kann man ja auch schon ein bisschen so sehen. In Bremen gibt es eine am Domshof direkt. Das muss man nur wissen, dass man da reingehen kann. Ich glaube, das heißt auch Markthalle.
Okay.
Aber die in Budapest sieht halt schon einfach auch von außen toll aus.
Bevor du die Budapester, die tollste, die ich kenne, die tollste, ja, ist in Rotterdam. Die ist nämlich ganz modern und trotzdem ganz historisch. Also so in Erinnerung an. Und die ist wirklich toll. Und auch sehr, sehr schön ist die in Lissabon.
Ja, ich hätte noch Barcelona im Angebot. Die ist auch nett. Jetzt muss ich überlegen. Irgendwo bin ich mal durch den Hafen gelaufen und da war dann auf einmal sowas. Kann sein, dass das in Dublin war. Auf jeden Fall das Konzept finde ich halt super. Ne? Du gehst da rein und sagst, okay, hier ist jetzt so, ist also 6. Etage KDW, ne? So nach dem Motto. So, und die in Budapest ist halt einfach historisch schön. Da drin gibt es sicherlich auch Quatsch und so, aber sie sieht erstmal auch klasse aus. Und man muss da sich halt wirklich Zeit für nehmen. Also es ist jetzt ja nicht so, also wenn man da wohnt oder arbeitet, dann geht man da rein und sagt, ich esse mal eben was, aber ansonsten muss man wirklich einmal rumgegangen sein. Idealerweise noch nicht so rasend hungrig. Und dann nach einer halben Stunde kann man sich überlegen, wie nähert man sich dem ganzen Thema. Die befindet sich direkt am Ufer der Donau. Und die Brücke, die da drüber geht, die wird mir jetzt hier nur in der Landessprache angezeigt. Aber ich meine, das ist diese Löwenkopfbrücke. Das muss aber alles nicht stimmen.
Ich kenne da nur die Kettenbrücke.
Oder ist es die Kettenbrücke? Was weiß ich. Ist es die mit dem Löwenkopf von vorne drauf, meine ich.
Okay.
Nee, nicht mit den Löwenköpfen, mit so Türmchen vor. Aber man wird es finden, wenn man die große Markthalle eingibt. Und man hat von dort, und das ist der kleine Tipp, man ist ja recht nah an der Fischerbastei, also man muss ein bisschen laufen, aber da hochzugehen, sich diesen ganzen Komplex da oben anzugucken, der gerade aufwendig, habe ich das nicht schon mal erzählt, renoviert wird. Danach kann man sich dann da stärken und man ist dann ja schon sozusagen auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite, was die Stadt angeht, weil da ist halt der Innenstadtbereich, also die große Markthalle in Budapest.
Ist das die auch so eine erste Etage hat?
Da fragst du mich was.
Ich weiß es nicht. Es gibt eine in der mit einer ersten Etage und dort erwarb ich Kleidungsstücke von Ferenc Varos.
Was ist das da? Ich meine nicht.
Glaube ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht.
Nee, die ist offen. Das ist so ein bisschen wie Fischauktionshalle in Hamburg.
Ja, Ja, ja.
Die ist offen und dann sind da die Stände unten eingebaut. Also es gibt wohl eine Etage oben abseits in Ferencváros. Ich habe das ja im Stadion gekauft. Das Ferencváros.
Ja.
Gibt auch immer viel Klimbim. Ich war in sowas auch mal in Wales. Was aber eher mit der Überschrift traurig.
Das hast du dann natürlich relativ schnell. Es gibt die alten Zeppelin-Hallen, wenn ich das richtig sehe, die Markthallen in Riga. Mhm. Und die Letten haben, oder in Lettland gibt es eine relativ große russische Minderheit. Nicht russischsprachig, sondern wirklich russische. Mhm. Und da gibt es von Anfang an harte Auseinandersetzungen. Da geht es darum, ob die Denkmäler für die Sowjetarmee und so. Also das ist so. Und deswegen sind die aus ganz vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zurückgedrängt worden. Und die haben sich diese Hallen sozusagen als Markthalle, aber auch als Treffpunkt und so weiter. Das ist ja eigentlich dieser Charakter dieser Hallen, dass man sich so auch unterhält.
Ja.
Aber dadurch hat das so einen ganz merkwürdigen, etwas trotzigen Charakter.
Rudi, jetzt Letten plätten.
War das auch mal eine schöne Überschrift?
Das war doch mal eine Bildüberschrift,
ja, oder ja.
nicht? Ja. War das Rudi?
Weiß ich nicht.
Aber irgendwer
sind
sollte
wir mal gegen Lettland
angetreten. Sollte Letten plätten.
Ja.
Und auch ein bisschen Fußball drin gehabt heute. Ein Glück.
Ja, am Anfang und am Ende. Ja. Wenn das denn jetzt schon das Ende sein sollte, nach du. Keinen 10 Minuten.
Ja, gefühlt ist schon wieder wahnsinnig vorbei, schnell vorbeigegangen. Mann.
Ich freue mich, dass ich wieder Themen schieben konnte.
Ja, aber dann musst du auch mal ein bisschen Forscher hier rangehen, ne?
Nee, ich
muss
gar
ja
nicht.
Nichts mit Atomen.
Gar nicht, das reduziert ja meine Vorbereitungszeit auf 4 Minuten.
Ach, tja.
Von 6.
Freuen Sie sich auf eine sehr vorbereitete Sendung in der nächsten Woche.
Ich bin neulich gefragt worden, warum wir ungefährliches Halbwissen heißen.
Weil uns nichts Besseres einfiel.
Ja, ich habe dann so ein bisschen und so. Und die Dame, eine kluge Frau, sagte, gibt es irgendein Halbwissen, das ungefährlich ist? Darüber können wir nachdenken.
Morgen wieder Gottschalk. Die Wette mit dem Buntstiftlutscher. Hm. Bildzeitung, 2. September 1988.
Ja.
Pass auf.
Titanic.
Nee, Bildzeitung.
Ja, aber der Lutscher war von der Titanic.
Der war von der Titanic. Das war ja der große Skandal. Ich glaube, der hat ja unten durchgeguckt und so. Alles scheiße. Die Sommerpause ist vorbei. Thomas Gottschalk mit Wetten, das wieder da. Der große Blonde präsentiert morgen wieder Wetten, alle Wetter. Der Werbegrafiker Thomas Rautenberg aus Deißenhofen in Bayern behauptet, ich erkenne alle meine 36 Buntstifte mit verbundenen Augen nur am Geschmack. Wetten das? 4 Schweizer wollen mit Muskelkraft eine DC-9 auf dem Rollfeld anschieben.
Das ist die Ankündigung.
Wetten das? Ja, es ist davor und das ist das Geile.
Das ist geil.
Es ist davor. Und eine DC-9 ist, glaube ich, eine Dornier. Nee, DC. Ein Flugzeug.
Ja. Ja, klar.
So, Gottschalk verbrachte den Sommer in Kalifornien. Pass auf, jetzt kommt's. Es ist von
DC-10, ich bin noch mit der DC-10 gefahren. Das ist eine DC-9.
Ja.
Die ist uralt.
Das ist von 88 hier. Also die
ist, ich guck's gerade nach. Die ist uralt.
Ist das ein Dornier?
Ich glaube McDonnell Douglas. Nee, das ist bevor wir hier rumstottern, ich guck nach.
Gottschalk verbrachte den Sommer in Kalifornien. Ich mache weiter bis mindestens Anfang 1990. Ich freue mich auch auf die Konkurrenz durch Frank Elzners neue Show. Nach dem Rummel um meine Ehe war ich tatsächlich drauf und dran hinzuschmeißen. Wäre aber völliger Quatsch. ZDF-Unterhaltungschef Wolfgang Penck, wetten das? Thomas jetzt erst richtig loslegt? Fragezeichen.
Warum hat er das denn nicht wahrgemacht?
Ach komm.
Bis 90.
Dann hätte ich nicht im Bademantel frisch geduscht, gebadet am Samstagabend bis zur ersten, die Werbung gab es nicht, bis zur ersten Wette ausgehalten.
Ja, das stimmt. Okay, also um es kurz aufzuklären. Ja, es ist eine McDonnell Douglas. Das sind alles Unternehmen, die, wenn ich das richtig sehe, dann in Boeing aufgegangen sind. Und Erstflug 1967.
Oh ja. Naja, die war da dann 19 Jahre alt. Mit solchen Maschinen fliege ich heute auch manchmal durch die Gegend, die so alt sind.
Ja, das hast du auch kein Problem. Und ich erinnere mich, dass ich mit so etwas mal geflogen bin, die DC-10. Und was ich nicht wusste, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht viel zu sehr Blödsinn, aber bei der Schubumkehr klappt so ein Teil der Abdeckung des Triebwerks hoch auf dem Flügel. Und ich saß am Flügel und kannte diese Technik nicht. Das macht für einen Moment
lebendig.
Ja. Ja.
Und das mit dem Flammenschlag ist auch okay. Ja, übrigens in gleicher
von einer Fluggesellschaft, die es auch nicht mehr gibt. Alitalia.
Ja, nee, doch, die gibt's auch noch. So, Lufthansa jetzt.
Ja, aber ich glaube, das Label ist vom Markt.
Also. In gleicher Ausgabe wurde ein Film beworben.
Ja.
Am 2. September 1988. Und zwar der großartige Der Prinz aus Zamunda.
Oh.
Coming to America.
Oh. Sehr großer Film. Liebe ich bis heute.
Der kleine Prinz ist jetzt sauber.
Ja.
Das ist die Staatsserie.
Ach, da gibt es gibt so viel, es gut. Gibt sehr, sehr viele Sachen, die man zitieren kann. Bei uns zu Hause zum Beispiel wird aus der Schlussszene sehr regelmäßig gesagt, das ist die Chance.
Ja.
Ja, gab es einen zweiten Teil zu?
Gab's, ne?
Ja.
Ja. Es gibt ja, das hatten wir glaube ich schon mal, ne? Nackte Kanone.
Wird ja
neu kommen.
Ja, ja. Aber ganz aktuell, Spaceballs 2 soll kommen. Ja, weiß ich auch nicht, ob das dringend sein muss, aber das ist ja Mel Brooks.
Mhm.
Und er will auch im zweiten Teil wieder mitspielen. Und er ist 99 Jahre alt. Wollte ich
sagen, der ist doch schon, hat doch schon.
Ja. Nur ganz kurz noch als letztes zu Prinz aus Zamunda 2 oder 1, je nachdem. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, wir haben bei uns im Garten immer eine Fahne hängen, je nachdem, wo man als letztes war.
Ja.
Und dann kam Corona. Wir konnten jetzt nicht 4 Jahre, ich weiß nicht, was hängen haben oder 3. Und haben uns deswegen, und das war unser Protest gegen diese Regierung und so weiter.
Wo sind denn die Berichte?
So, ja. Haben wir die Fahne von Zamunda in der Zeit gehisst.
So, siehst du. Ist das rund, würde ich sagen.
Ist doch goldene Flammen auf grün-schwarzem Grund.
Gut. Ja, wenn man sich aussuchen kann. Schön.
Gut. Haben wir's?
Haben wir's.
Dann. Tschüss, Paul.
Jo, leg dich wieder hin.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.